Grandios wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Genießen Sie Ihren Podcast mit Tiefgang.
3, 2, 1.
Liebe Grandios-Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Grandios, bei der es um den Wert und die Würde des Menschen gehen soll. Mein Name ist Stefan Reeder und ich bin heute hier bei jemandem zu Gast, der sich schon von Berufs wegen viele Gedanken über den Wert und die Würde von Menschen macht. Er ist nämlich nicht nur ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, sondern auch Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik hier an der Universität Erlangen-Nürnberg, Professor Heiner Bielefeld. Danke, dass wir heute bei Ihnen sein können und Sie sich Zeit für Grandios nehmen.
Ja, sehr gern und vielen Dank Ihnen.
Herr Professor Bielefeld, Sie haben Philosophie und katholische Theologie studiert. Und da Ihnen das scheinbar nicht reichte, haben Sie nach Ihrem Examen noch ein komplettes Geschichtsstudium draufgesetzt. Was hat Sie bewogen, sich dann ausgerechnet mit Menschenrechten zu befassen? Schon allein aufgrund der schieren Menge alternativer Themen liegt das ja nicht unbedingt auf der Hand.
Ich finde, es liegt auf der Hand. Also alle die großen Themen, die uns auf den Nägeln brennen, haben immer auch was mit Menschenrechten zu tun. Und dieser Zusammenhang ist mir irgendwann mal aufgefallen. Und seitdem hänge ich drin in diesem Thema und entdecke immer neue Bezüge. Manchmal hin auch zu bioethischen Fragen, medizinethischen Fragen. Natürlich hat es ganz viel zu tun mit Völkerrecht, Völkerstrafrecht auch, wenn man an Russland denkt. Und die Invasion in der Ukraine. Aber es geht auch um Fragen von Pädagogik, Religionspädagogik. Es geht darum, die Menschenrechte auch in der Theologie zum Klingen zu bringen, in der Philosophie historische Bezüge auszuarbeiten. Also ich glaube, all die Grundfragen unserer Zeit kann man auch im Lichte der Menschenrechte diskutieren. Und deshalb fasziniert mich dies nicht nur akademisch, das will ich gleich sagen.
Nämlich, wenn es nicht akademisch wird?
Naja, also ich bin eigentlich seit 40 Jahren auch Aktivist. Ich habe in den 80er Jahren angefangen, als Ehrenamtlicher bei Amnesty International mitzumachen. Auch im kirchlichen Kontext, also bei Justitia et Pax, war ich lange Zeit für den Menschenrechtsbereich zuständig. Und über meine Tätigkeit bei der UNO habe ich noch viel weitere Kontakte, auch in viele zivilgesellschaftliche Gruppen. Und dann spreche ich ab und zu auch bei Demos. Also das gehört dazu. Die akademische Ebene ist das eine, das praktische Engagement das andere. Das darf nicht ganz ineinander fließen, aber im Endeffekt gehört es für mich dann doch zusammen.
Also, Sie haben schon gesagt, an Menschenrechten kommt man nicht vorbei. Fangen wir trotzdem einmal bei der Würde an.
Ja, das ist immer gut.
Deutschlands bekanntester Aufklärer, der Philosoph Immanuel Kant, hat zwischen Preis und Würde unterschieden. Alles habe, so Kant, entweder einen Preis oder aber eine Würde. Was meint er damit?
Naja, Preise unterliegen möglicherweise der Inflation. Da geht's mal rauf und da geht's mal runter. Und was einen Preis hat, das kann man auch einkaufen, das kann man auch verkaufen. Das ist irgendwie verrechenbar. Also Preis steht für Geld, für Währung, für Verrechenbarkeit. Und bei der Würde gilt das Gegenteil. Die Würde lässt sich nicht kaufen, die Würde lässt sich nicht verkaufen, die unterliegt keiner Inflation, also jedenfalls der Anspruch ist, die ist sozusagen Resistenz auch gegen Abwertungen, Aufwertungen, Umwertungen und sie ist unverrechenbar. Also im Unterschied zu Preisen, die ja sozusagen Verrechnungsgrößen darstellen, ist die Würde des Menschen unverrechenbar. Und es ist übrigens ganz auffallend, dass wir, wenn von der Würde die Rede ist, meistens Adjektive nehmen, die mit un beginnen. Unantastbar, unverletzlich, unveräußerlich, unverrechenbar, ich würde sogar sagen unauslotbar. Das meint Kant.
Kant spricht dann, wenn er vom Preis spricht, oder fangen wir mal anders an, wenn wir vom Preis sprechen, dann meinen wir in der Regel etwas, das was kostet. Also Sie haben verrechenbar gesagt, das können Waren oder Dienstleistungen sein, wenn wir. Aber Kant, wenn er vom Preis spricht, meint er eigentlich mehr. Was zum Beispiel?
Naja, also Kant spricht vom Preis in einer doppelten Hinsicht. Er sagt Marktpreis, Affektionspreis, also das ist ein komischer, etwas altmodischer Begriff.
Das ist was?
Naja, das sind sozusagen Geschmacksfragen, Geschmacksurteile, was so ankommt, was so nicht ankommt. Ja. Und Würde steht irgendwie quer dazu. Also die Würde ist in diesem Sinne auch nicht einfach dem allgemeinen Preis- und Leistungsgeschehen unterworfen. Also die Würde verlangt unbedingten Respekt. Jetzt habe ich wieder so ein Adjektiv verwendet mit unbedingten Respekt. Da steckt was Unbedingtes dahin. Und die Preise sind alle sehr bedingt. Die sind sehr fluide und wie gesagt abhängig manchmal auch von Verhandlungen und von dem, was man sozusagen auf dem Markt durchsetzen kann. Die Würde unterliegt dieser Logik nicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch gegen viele Missverständnisse immer wieder herauszustellen. Da kann man sich auf Kant berufen, man kann sich auch auf andere berufen. Aber Kant, finde ich, ist da in der Tat sehr klar.
Kann man denn sagen, weil der Mensch Würde hat, hat er eben anders als Waren oder Dienstleistungen Rechte?
So ist es. Und diesen Zusammenhang würde ich auf jeden Fall sehr stark machen. Den findet man übrigens auch bei uns im Grundgesetz. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann, ich lasse jetzt ein paar Worte aus, und dann noch im selben Artikel, in Artikel 1, heißt es, darum bekennt sich das deutsche Volk zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten. Ne? Also der Zusammenhang ist im Grundgesetz deutlich, der ist aber auch deutlich in dem Dokument, was dem Grundgesetz noch ein halbes Jahr vorausliegt. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948, Dezember 1948, die fängt mit folgenden Worten an. Und ich sage es ganz langsam. Anerkennung ist das erste Wort. Interessanterweise das erste Wort in der Präambel des ersten internationalen Menschenrechtsdokuments. Anerkennung. Anerkennung der Würde, das heißt der inhärenten Würde mit dem Menschsein des Menschen gegeben und der unveräußerlichen und gleichen Rechte aller Mitglieder der menschlichen Familie. Das ist der originale Wortlaut, der übrigens in der offiziellen deutschen Übersetzung so ein bisschen abgeblendet wird. Ich sage es noch einmal, Anerkennung der inhärenten Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der menschlichen Familie. Ehrlich gesagt, mir gefällt diese Formulierung noch besser als die Formulierung des Grundgesetzes, auch weil, sagen wir mal, dieser Beziehungscharakter von vornherein mit angesprochen wird, Mitglieder der menschlichen Familie. Da ist es nicht nur die Würde des Einzelnen, sondern die Würde der Mitglieder einer Menschheitsfamilie, die auch untereinander Solidarität zeigen sollen. Also das ist irgendwie ein starker Auftakt für die internationalen Menschenrechte.
Was ist eigentlich der Unterschied? Also das Grundgesetz garantiert ja Grundrechte. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Menschenrechten und Grundrechten?
Ja, das ist eine Quelle mancher Verwirrungen. Ich sag's mal erstmal positiv. Es gibt ganz starke Überlappungen, ganz starke inhaltliche Überlappungen. Nehmen wir ein paar Beispiele. Religionsfreiheit im Grundgesetz als Grundrecht, in internationalen Menschenrechtsverträgen aber auch garantiert. Dasselbe gilt für Meinungsfreiheit und für viele andere Rechte. Wenn wir von verfassungsrechtlichen Verbürgungen reden, etwa im Grundgesetz, dann verwenden wir meistens den Begriff Grundrechte. Wenn wir in internationalen Zusammenhängen sprechen, meistens den Begriff Menschenrechte. Das geht aber manchmal auch ineinander. Die Grundrechte unserer deutschen Verfassung, des Grundgesetzes, sind inhaltlich zumeist Rechte, die für alle Menschen gelten, die im Kontext des Grundgesetzes leben. Und insofern sind sie inhaltlich gesehen Menschenrechte. Gilt nicht für alle Rechte. Also es gibt auch ein paar, die sind für die deutschen Staatsbürger vorbehalten. Da redet man dann von Staatsbürgerrechten. Aber inhaltlich sind die meisten auch im Grundgesetz garantierten Rechte für alle Menschen, die im Kontext des Grundgesetzes leben, also insofern inhaltlich Menschenrechte. Auf internationaler Ebene ist es dann so, dass die natürlich von vornherein sozusagen eindeutig an das Menschsein des Menschen anknüpfen, nicht an Staatsbürgerrechte. Und da spricht man dann eben durchgängig von Menschenrechten.
Habe ich das richtig verstanden, dass man sagt oder sagen könnte, Grundrechte sind Menschenrechte, die auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland garantiert werden?
Naja gut, bei den Grundrechten sind auch einige Rechte, die nicht im eigentlichen Sinne als Menschenrechte bezeichnet werden können, weil sie tatsächlich Staatsbürgerschaft voraussetzen. Mhm. Ja? Da spricht man dann manchmal von deutschen Rechten, klingt so ein bisschen komisch, oder von Staatsbürgerrechten. Also insofern gibt es auch inhaltlich gewisse Differenzen, aber die Überlappungen sind deutlicher. Und insofern, ich persönlich würde auf diesen Sprachgebrauch auch gar nicht so sehr abstellen wollen. Wenn man sagt Grundrechte, dann ist ja damit auch gesagt, das sind ganz fundamentale Rechte. Und das wäre etwas, was ich für die internationalen Menschenrechtsgewährleistungen auch sagen würde. Es geht immer um die ganz grundlegenden fundamentalen Rechte, die mit der Würde des Menschen, darüber haben wir ja gerade gesprochen, eng zusammenhängen. Also die um der Würde des Menschen willen tatsächlich respektiert werden. Das gilt für die Menschenrechte, das gilt für die Grundrechte, aber wir haben sozusagen unterschiedliche Ebenen von Institutionalisierung und da wird dann meistens in diesem genannten Sinne differenziert.
Kommen wir nochmal zu Ihnen und Ihrer spannenden Biografie, wie ich finde. Sie sind weit rumgekommen, haben an vielen Universitäten gelehrt, unter anderem in Toronto, Kanada. Aber Sie waren eben nicht nur an der Universität. 6 Jahre lang waren Sie Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin. Klingt universitär, ist es aber gar nicht, oder?
Nee, es ist kein Uni-Institut, sondern hat den Status einer nationalen Menschenrechtsinstitution. National Human Rights Institution ist der englische Begriff. Ist ein eigener Typus von Institutionen, auch bei der UNO als solcher akkreditiert. Geschaffen wurde das Deutsche Institut für Menschenrechte zunächst mal vom Deutschen Bundestag. Also der Bundestag hat in einer Resolution, die jetzt ein Vierteljahrhundert zurückliegt, damals den Weg dafür geebnet. Und es ist ein Institut, das tatsächlich aus staatlichen Mitteln weitestgehend finanziert wird, aber unabhängig von Regierung und anderen staatlichen Institutionen operiert. Stark in Kooperation auch mit Europarat und UNO. Also ein Stück weit eine Gelenkstelle auch zwischen internationaler Menschenrechtspolitik und nationaler Menschenrechtsdurchsetzung. Das ist in der Tat eine Operationsweise, die sehr anders ist als der Alltag in der Universität.
Und inhaltlich hat sich Ihr Institut womit beschäftigt? Können Sie mal ein Beispiel?
Ja, also sagen wir mal, erstmal ist es so, ein Institut, was mit diesem Namen dasteht, muss zu allen menschenrechtsrelevanten Fragen in der Lage sein, sinnvoll was zu sagen. Und das hat mir ehrlich gesagt auch enorm gefallen. Also oft auch kurzfristig herausgefordert zu werden, zu Themen Stellung zu nehmen, die jetzt vielleicht nicht zu den selbstgewählten Lieblingsthemen gehören. Aber jetzt, um direkt auf Ihre Frage zu antworten, damals, als ich im Institut tätig war, das liegt ja auch eine Weile zurück, ging es sehr stark um die Verwirrungen, Verwicklungen, Menschenrechtsverletzungen nach 9/11, nach den Attacken, den terroristischen Attacken auf die Twin Towers in New York, War on Terror, das waren so die Geschichten. Da wurde auf einmal das Folterverbot neu diskutiert, Folter und Menschenwürde, ganz enger Zusammenhang. Es gab Antiterrorgesetzgebungen, auch mit manchmal doch problematischen Implikationen. Wichtiges Thema war damals auch Migration. Wir haben als Institut am Migrationsgipfel der Bundesregierung teilgenommen. Dann auch die Behindertenrechtskonvention, die damals neu aufgesetzt wurde, wo das Deutsche Institut für Menschenrechte eine förmliche Monitoring-Rolle hat, also Mitwirkungsrolle an der Umsetzung in Deutschland. Die haben wir damals aufgebaut. Also das waren einige große Themen, Folterverbot, Menschenrechte im Kontext von Terrorismusbekämpfung, Migration, natürlich auch mit Fragen Islam, Integration, Rassismus und Behindertenrechte. Ist natürlich keine umfassende Liste, aber es waren, würde ich mal sagen, die Schwerpunkte damals.
Aber im Grunde ist es eine Denkfabrik, die Politikberatung macht. Und zwar nicht nur national, sondern eben auch international.
Ja, genau. Aber wenn man jetzt sagt Fabrik, dann klingt das so, als würden das Dinge sein, die wir alle selber fabriziert haben. Ja? Also da kommen ganz viele Impulse auch von außen. Also das Deutsche Institut für Menschenrechte versteht sich auch als Raum, in dem zivilgesellschaftliche Organisationen sich zu Hause fühlen sollten, miteinander kooperieren können. Also es ist nicht so, dass wir die Dinge alle selber ausgebrütet und fabriziert haben, wie das so eine Fabrik typischerweise macht, sondern wir waren auch eine Schaltstelle und Koordinationsstelle für ganz viele Aktivitäten, die auch bei uns reinkamen und also auch die Kompetenz des Instituts dann erhöht haben.
Danach wurden Sie Sonderbotschafter der Vereinten Nationen oder Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen. Wie wird man sowas? Kann man sich dafür bewerben oder wie funktioniert das?
Nein, das ist alles so ein bisschen kryptisch. Also man wird im Endeffekt ausgesucht von vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Der Menschenrechtsrat ist ein Unterorgan der Generalversammlung und das eigentlich das politische Herzstück für die Menschenrechtsarbeit der UNO. Die haben dann wieder ihre Ausschüsse und die wählen Leute aus, die in der Tat vorher ja ihre Bereitschaft erklärt haben müssen. Im Endeffekt spielt bei der UNO immer eine riesengroße Rolle der Regionalproporz. Also Regionalproporz heißt, man schaut, dass da Menschen nicht nur aus Europa in solche Positionen kommen, sondern eben auch aus anderen Regionen, Asien, Afrika, Lateinamerika, Karibik, Pazifik. Das wird immer einigermaßen ausbalanciert. Und naja, dann muss es irgendwie stimmen. Insofern spielt auch der Zufall eine ganz große Rolle.
Und was macht ein UN-Sonderberichterstatter?
Also, grob gesagt, bewegt sich die Arbeit auf drei Ebenen. Die eine Ebene findet fast gar keine öffentliche Aufmerksamkeit. Das ist Einzelfallarbeit. Die findet deshalb öffentlich wenig Resonanz, weil sie tatsächlich vertraulich läuft. Das ist es gibt ein diplomatisches Verfahren, wo einzelne Fälle tatsächlich dann bearbeitet werden in Gesprächen mit den entsprechenden Regierungen. Das läuft vertraulich. Da geht es vor allem um Sachverhaltsaufklärung. Vorteil, diese Verfahren können sehr schnell gestartet werden. Also nicht bei juristischen Prüfungen, die manchmal Jahre dauern, kann das innerhalb von Tagen passieren, manchmal noch schneller. Erfolgsrate, naja, da kann man nicht zufrieden sein, aber es ist jedenfalls eine Möglichkeit. Einzelfallarbeit. Zweite Ebene, länderspezifische Arbeit. Als Sonderberichterstatter reist man dann in verschiedene Länder. Also ich war zum Beispiel in Bangladesch, in Paraguay, in Vietnam, in Sierra Leone, auch in Dänemark, Zypern, Moldawien, Jordanien, Libanon, das sind sie jetzt noch nicht alle. Und immer geht es darum, die Situation, in meinem Fall der Religionsfreiheit, möglichst umfassend zu bewerten. Und zwar mündet diese Bewertung dann in einen Bericht, der schriftlich vorgelegt wird, aber auch mündlich präsentiert wird in der Generalversammlung der UNO und im Menschenrechtsrat. Ja, so abwechselnd. So, also Länderarbeit, Einzelfallarbeit, Länderarbeit, das sind zwei Ebenen. Und dann kommt die systematische Themenarbeit. Ich nenne Beispiele, also etwa bei der Religionsfreiheit das Verhältnis von Kinderrechten, Elternrechten. Kann ja manchmal kompliziert sein. Ja? Religionsfreiheit in der Schule. Oder Religionsfreiheit und Genderfragen kann auch einigermaßen hakelig werden. Das Verhältnis von Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit, also da gibt es viele, viele Missverständnisse. Oder die Situation religiöser Minderheiten oder notwendige Antworten auf Hassmanifestationen, die im Namen von Religion zum Teil auch vorgebracht werden. Also solche Dinge aufzuarbeiten, systematisch zu klären, ist dann auch eine interessante Tätigkeit und wiederum mündet das in Berichte, die schriftlich vorgelegt werden, in allen UN-Sprachen und aber auch mündlich präsentiert und diskutiert werden. Also das ist so die, sagen wir mal, das Gesamtportfolio, Einzelfälle, Länder, Themen.
Und gegen welche Menschenrechte wird Ihrer Erfahrung nach heute am häufigsten verstoßen und ist Religionsfreiheit eins davon?
Ich finde es schwer, das weltweit zu quantifizieren. Ich bin auch kein Freund von Rankings sozusagen, also so die, um es mal etwas sarkastisch zu formen, die Hitparade des Schreckens. Aber Tatsache ist natürlich, dass auch die Religionsfreiheit massiv verletzt wird in vielen Teilen der Welt. Verletzungen finden statt in allen Teilen der Welt, aber natürlich in unterschiedlichen Graden von Dramatik. Typischerweise gehen Verletzungen der Religionsfreiheit aber immer auch einher mit Verletzungen anderer Rechte. Da geht es oft um Verletzungen des Folterverbots. Also ich erinnere mich an Fälle, Falun Gong-Angehörige, denen die Zunge rausgeschnitten worden ist. Ja, die sind gefoltert worden. Falun also wirklich Gong krass.
Müsste man vielleicht erklären?
Ja, müsste man erklären. Das ist eine Meditationsbewegung in China. Ja? Also die merkwürdigerweise also die Gewalt des Staates herausfordern durch Meditationspraktiken, die eigentlich relativ harmlos sind. Also da steht gar kein politischer Wille dahinter. Also Religionsfreiheitsverletzungen sind typischerweise verbunden mit Verletzungen anderer Menschenrechte, oft mit Verletzungen zum Beispiel der Versammlungsfreiheit. Religion hat ja was zu tun mit sozialer Praxis, dass Menschen sich zu gemeinsamen Gottesdiensten zusammenfinden können. Das heißt, wir kommen dann schon in Bereiche auch anderer Menschenrechte, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Oft geht es auch um Genderfragen. Ich würde sogar sagen, im Endeffekt, wenn man mit der Religionsfreiheit einsteigt, sieht man die ganze Palette von Menschenrechtsthemen. Das ist eine spezifische Perspektive, aber es ist keine isolierte Perspektive. Und auch deshalb würde ich sagen, ja, letzten Endes geht es immer um das große Ganze. Und für mich war der Einstieg Religionsfreiheit, aber ich habe dann auch Rechte indigener Völker zum Beispiel erlebt, Minderheitenrechte. Ja. Und also in dem Sinne, ja, also es geht um das Ganze der Menschenrechte und man muss das auch ganzheitlich sozusagen fördern. Deshalb habe ich auch vielfach in Kooperation mit anderen Sonderberichterstatterinnen oder Sonderberichterstattern gearbeitet, etwa mit dem Kollegen, der für Folter zuständig war, also gegen Folter berichtete, mit der Kollegin, die für Minderheiten zuständig war oder mit dem Kollegen Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit. Wir haben vieles gemeinsam gemacht.
Heftig diskutiert wird in Deutschland, aber auch andernorts Migration, das Thema Migration und auch Migrationspolitik. Wie ist das zu sehen? Würden Sie sagen, das ist menschenrechtskonform, was da läuft, oder?
Migration ist ein Riesenthema. Ich würde mich jetzt mal auf die Komponente Flucht konzentrieren. Es gibt ja auch Arbeitsmigration, da kann man ganz anders auch pragmatisch miteinander reden. Aber Flucht, Asyl sind natürlich sozusagen ganz elementare Menschenrechtserfahrungen. Ich habe selber Flüchtlingslager gesehen, in Nahost zum Beispiel, in Jordanien, in Libanon. Also Menschen, die aus Syrien geflohen waren, unter unglaublichem Druck stehen, extreme Menschenrechtsverletzungen erfahren haben. Wir haben ihre Familienangehörigen verloren, alles ist kaputt. Und so das Talkshow-Gerede, das da manchmal so im generösen Gestus rüberkommt, man habe ja Verständnis dafür, dass Menschen auf der Suche seien nach einem besseren Leben, finde ich geradezu unerträglich. Da geht es nicht um besseres Leben, schöner wohnen, oder die angeblichen Pull-Faktoren, das wollten die alle hier in unsere Sozialsysteme einwandern. Das sind Menschen, die haben alles verloren, hochgradig traumatisiert, angewiesen auf Solidarität. Und das Asylrecht hat innerhalb der Menschenrechte auch deshalb einen ganz besonderen Stellenwert, weil es das einzige Menschenrecht ist, das seinem Wesen nach nur Nichtstaatsbürgern zukommen kann. Also andere Menschenrechte gehören Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern gleichermaßen. Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit oder wie auch immer. Asylrecht ist das einzige Menschenrecht in der Liste der Menschenrechte, das seinem Charakter nach nur den Nichtstaatsangehörigen zukommt. Und deshalb hat es, glaube ich, auch eine ganz große symbolische Bedeutung. Hannah Arendt hat das die man selber ja Flucht erlebt hat, als Jüdin aus Deutschland vertrieben, zum Teil inhaftiert, hat das in eine Formel gebracht, das Recht, überhaupt Rechte zu haben. Das Recht, überhaupt in eine Rechtsgemeinschaft wieder hineinzukommen. Und die Art und Weise, wie Europa dieses Recht im Moment kleinknetet, ist schon sehr besorgniserregend. Und also auch die Glaubwürdigkeit der EU als Menschenrechtsakteur hängt daran. Also der Lissabonner Vertrag der EU in Artikel 2 bekennt sich zu Menschenrechten, zu Menschenwürde. Der Umgang mit Flucht ist die Nagelprobe, da macht Europa kein gutes Bild.
Trotzdem kann man ja fragen, warum man die Leute hier hinkommen lässt, um sie dann wieder auszuweisen. Warum kann man über die Frage, ob jemand asylberechtigt ist oder nicht im Herkunftsland entscheiden? Und würde das nicht die Schleuserkriminalität zum Beispiel zumindest reduzieren helfen?
Na, die Schleuserkriminalität ist natürlich ein Riesenproblem. Was die Sache schwierig macht, ist, wir haben innerhalb des ganzen Komplex Asylrecht einen harten Kern, nämlich das Verbot, Menschen an den Grenzen zurückzuweisen, wenn sie in Gefahr stehen, dann massive Verletzungen ihrer Rechte zu erfahren. Das ist sozusagen der harte juristische Kern. Das Verbot des, wie es heißt, Refoulement, das haben wir in der Genfer Flüchtlingskonvention, das haben wir auch in der Rechtsprechung des Straßburger Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gehärtet. Und es gibt im Moment Bestrebungen, diesen harten Kern des Asylrechts irgendwie rauszuoperieren. Und dann wäre möglicherweise am Ende nur noch so eine Art Gnadeninstanz da, dass wir entscheiden dann selber. Das wird dann manchmal so formuliert, wir suchen die wirklich Bedürftigen, weil diejenigen, die sich auf die Reise machen können, ja angeblich nicht die wirklich Bedürftigen sind, muss man sehr aufpassen. Da werden zum Teil auch Menschen gegeneinander ausgespielt. Also das ist wirklich eine Nagelprobe der Glaubwürdigkeit der deutschen Menschenrechtspolitik, der europäischen Menschenrechtspolitik. Im Moment geht die Richtung, glaube ich, geht der Trend in eine sehr problematische Richtung.
Heute ist so, wer Zeitung liest, der stellt fest, dass es auch große Debatten um sogenannte neue Menschenrechte gibt. Also die einen behaupten, es gäbe ein Menschenrecht auf Abtreibung. Andere fordern, Menschen hätten das Recht, den Zeitpunkt ihres eigenen Todes selbst zu wählen. Wieder andere wollen international ein Recht auf Leihmutterschaft anerkannt sehen, in der andere wiederum eine Form der Sklaverei sehen. Also bevor wir vielleicht auf all diese Menschenrechte, in Anführungsstrichen vielleicht, einzeln zu sprechen kommen, frage ich mal spitz, gibt es inzwischen einen Basar für Menschenrechte, einen Markt, auf dem sie gehandelt werden, oder wie lässt sich diese Inflation verstehen?
Naja, also Menschenrechte bilden keinen in sich abgeschlossenen Kanon. Und das ist Chance und Risiko zugleich. Also einen Kanon der Menschenrechte abgeschlossen kann es schon deshalb nicht geben, weil es immer wieder neue Themen auch gibt, die sinnvollerweise auch unter Menschenrechtsgesichtspunkten diskutiert werden. Nehmen wir mal jetzt ganz andere Dinge, als die Sie genannt haben. Digitalisierung. Also wenn man heute über Meinungsfreiheit redet, muss man auch über Internetgiganten reden, neue Form von Monopolen, die sich da herstellen können. Und da verändert sich was. Und manchmal heißt es, wir müssen ein altetabliertes Recht wie Meinungsfreiheit neu interpretieren. Und manchmal heißt es, wir müssen neue Rechte schaffen, also digitale Rechte zum Beispiel. Oder im Kontext Genetik. Diskriminierungsverbot auch aufgrund genetischer Merkmale. Das sind sozusagen neue Ausweitungen, die in der Sache gut begründet sind. Oder die ganze Frage auch ökologischer Rechte. Also die Generalversammlung der UNO hat 2022 anerkannt in einer Resolution auch das Recht der Menschen auf eine gesunde Umwelt. Also das sind sinnvolle Ausweitungen. Es gibt natürlich auch problematische Veränderungen. Also von daher muss man die Debatte sehr genau beobachten. Wichtig ist, dass das Zentrum klar bleibt. Das Zentrum ist Respekt vor der Würde des Menschen. Und das muss immer sehr erkennbar sein. Und von dort her, glaube ich, haben wir einen Maßstab, anhand dessen wir sagen können, was ist eine notwendige, sinnvolle Ausweitung, denn auch nochmal Thema Behindertenrecht ist auch relativ neu. Und wo könnte es tatsächlich auch abgleiten? In Belanglosigkeiten oder schlimmer noch, also in Menschenwürde widrige Missverständnisse und Verdrehungen. Also aufpassen muss man auf jeden Fall, aber man kann sich nicht auf einen Kanon ewiger Rechte zurückbeziehen. Dafür bleibt das Ganze notwendigerweise auch entwicklungsoffen.
Also es gibt Entwicklung, aber nehmen wir mal dieses vermeintliche Recht auf Abtreibung. Also ich habe mir gedacht, wenn das ein Menschenrecht wäre, dann müsste es ja jedem Menschen qua seines Menschseins zukommen. So, Recht, das jedem qua seines Menschseins zukommt, dann müssen ja auch alle von Gebrauch machen können. So, wenn jetzt aber alle davon Gebrauch machen, dann wäre es ja das Ende der Menschheit und auch das Ende der Menschenrechte. Also kann etwas ein Recht sein, das ich nur deshalb wahrnehmen kann, weil jemand, dem ich meine Existenz verdanke, darauf verzichtet hat, dieses Recht wahrzunehmen?
Naja gut, also ich würde mir diese Formulierung auch nicht zu eigen machen, Recht auf Abtreibung. Also ich weiß, die Debatte läuft. Ich stehe auf der Seite derer, die dafür warnen, ein eigenes Menschenrecht auf Abtreibung zu postulieren. Was wir haben, auch weitgehend konsentiert, ist Recht auf Gesundheit, genauer gesagt Zugang zu Gesundheitsversorgung, und das hat auch als eine Komponente reproduktive Gesundheit. Das heißt, also das ist weitgehend anerkannt, und da würde ich auch voll dahinter stehen, dass es möglich sein muss, auch Fragen, sagen wir mal, der reproduktiven Gesundheit, sprich also Familienplanung, auch das menschenrechtlich zu gestalten, auch da Zugänge zu eröffnen. Das ist aber nicht dasselbe wie Schwangerschaftsabbruch. Und meine persönliche Haltung wäre die, dass man für existenzielle Dramen, die es ja gibt, gerade in diesem Kontext, tatsächlich auch Möglichkeiten schaffen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Recht auf Leben über Geburtszwang gegen die betreffende Frau mit Zwangsdrohung durchsetzen muss. Das heißt also, hier Möglichkeiten zu schaffen, die es ja auch gibt, das ist ja kein Postulat, ist das eine, aber das zu einem Menschenrecht aufzubauen, wäre etwas anderes. Da bleibe ich skeptisch. Also das heißt, ich gehe, um es deutlicher zu sagen, nicht mit. Also ich würde ein Recht auf Abtreibung als Menschenrecht nicht unterschreiben. Reproduktive Gesundheit und vieles, was damit zusammenhängt, ja.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 26. Februar 2020 geurteilt, es gäbe ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und es hat dieses Recht in einer Konstruktion, die manche abenteuerlich nennen, als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts deklariert und insofern direkt aus der Menschenwürde abgeleitet. Also, wie ist das? Ich würde sagen, die Richter haben entweder ein neues Grundrecht gefunden oder aber erfunden. Wie sehen Sie das?
Naja, wir haben in der Vergangenheit schon öfter das gehabt, dass man aus bestehenden Grundrechten sozusagen neue Dinge herausinterpretiert. Informationelle Selbstbestimmung, was man manchmal auch Datenschutz nennt, ist ein historisches Beispiel schon. Ich bleibe aber auch bei der Kritik an diesem Urteil. Als ich das gelesen habe, stockte mir der Atem. Das muss ich wirklich sagen. Wenn wir über Themen reden wie Sterbehilfe, tatsächlich auch Suizidassistenz und Ähnliches, assoziieren wir typischerweise Grenzsituationen. Also Grenzsituationen von unerträglichem Leid. Das Bundesverfassungsgericht geht nicht nur auf Grenzsituationen ein, sondern entkoppelt das postulierte Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben von jedwedem Leidensdruck. Also die Formulierung heißt so ungefähr wörtlich, hier handele es sich um ein Grundrecht, das in jeder Lebenssituation verfügbar sein müsse. So ungefähr ist das Wording. Also das finde ich schon krass. Also es wird entkoppelt von Leiden und es wird auch entkoppelt von der Frage, sagen wir mal, potenzieller Bewertung, moralischer Bewertung. Es ist ja so, dass von einem Suizid auch immer andere betroffen werden, oft auch in traumatisierender Weise. Also aus vielleicht der Sorge heraus, man würde zu Begriffen wie Selbstmord greifen, die ja sehr moralisierend sind, um damit vielleicht Menschen in tragischen Situationen nicht gerecht zu werden, gehen die Richter hier einen ganz radikalen Weg und entkoppeln Suizid auch von jeder Möglichkeit der moralischen Bewertung. Auch das finde ich krass. Also diese Aufwertung des Suizids zu einem Grundrecht, abgekoppelt von Leidensdruck, abgekoppelt von möglichen moralischen Bewertungen, halte ich tatsächlich für einen gefährlichen Weg. Und wenn man die Konsequenzen zu Ende denkt, dann tun sich hier wirklich Abgründe auf. Also auch da, ich mache mir das nicht zu eigen, Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Ich würde sagen, wir müssen auch da mit Grenzsituationen umgehen können, die sich jetzt gerade in der modernen Medizin stellen. Und wir können einen Menschen nicht sozusagen gegen seinen Willen und gegen seine Kraft ans Leben festnageln mit einer Gewalt. Also das ist das eine. Aber hier sozusagen ein Grundrecht zur freien Verfügbarkeit zu postulieren, ist etwas völlig anderes. Hat übrigens auch mit der Tradition Immanuel Kants, auf die sich das Gericht oft bezogen hat, nichts mehr zu tun.
Kant hat den Suizid abgelehnt.
Dezidiert.
Ich frage mich, wenn Selbstbestimmung, also einfach mal philosophisch gedacht, wenn Selbstbestimmung ein Selbst voraussetzt, das sich durch seine Akte bestimmt, kann dann die Auslöschung dieses Selbst noch Ausdruck einer Selbstbestimmung sein?
In der Tat schwierig. Und Selbstbestimmung ist ein hoher Wert, aber man müsste Selbstbestimmung im Grunde immer auch Selbstverantwortung nennen. Also die Würde des Menschen, die ja schwer zu definieren ist und die wir vielleicht gar nicht abschließend definieren können, hat entscheidend damit zu tun, dass der Mensch Subjekt von Verantwortung ist. Und sozusagen dieses Selbst, das der Selbstverantwortung zugrunde liegt, ohne Not wegzuwerfen, kann für mich kein Akt sinnvoller Selbstbestimmung sein. In der Tat, da wäre ich ausgesprochen skeptisch, nicht nur skeptisch, also dezidiert kritisch gegenüber dem Wording des Bundesverfassungsgerichts.
Nun hat die Bundesregierung im letzten Jahr eine Kommission einberufen, die unter anderem prüfen soll, ob das Verbot der Leihmutterschaft aufgehoben werden kann. Eine gute Idee?
Naja, man kann prüfen, man kann debattieren. Solche Debatten sind ja da. Also erstmal über solche Dinge zu reden, ist schon sinnvoll. Entscheidend ist, was dabei rauskommt. Und Leihmutterschaft als Menschenrechtsanspruch würde ich auch nicht mitgehen. Es gibt übrigens auch nicht so etwas wie ein Recht auf ein Kind. Es gibt kein Recht auf anderes Leben. Es gibt ein Recht der Menschen, sich für Elternschaft zu entscheiden. Ein Recht, eine Ehe einzugehen. Oder das kann auch außerehelich von mir aus sein. Das wollen wir jetzt gar nicht so eng sehen. Aber ein Recht auf ein Kind und dafür technische Assistenz zu bekommen, finde ich schon schwierig. Und Leihmutterschaft ist ja nicht nur technische Assistenz, das ist ja noch eine Form von Involvierung ganz anderer Art. Also auch da sollte dieses von manchen als Menschenrecht postuliert werden. Ich wäre nicht dabei.
Und gibt es umgekehrt ein Recht von Kindern, ein Menschenrecht von Kindern auf Eltern?
Oder? Ja, also die Kinderrechtskonvention der UNO stärkt den Zusammenhang zwischen Kindern und Eltern. Und Elternschaft kann natürlich Verschiedenes heißen heutzutage. Also Elternschaft kann heißen soziale Elternschaft, die ja nicht identisch ist mit der biologischen Elternschaft. Aber die Kinderrechtskonvention sagt übrigens auch, dass Kinder ein Recht haben, auch biologische Eltern dann zu kontaktieren. Ja? Also in dem Sinne stärkt die Kinderrechtskonvention den Zusammenhang zwischen Kindern und anderen Familienangehörigen, vor allem Eltern.
Schauen wir nochmal weiter nach vorne.
Ja.
Auf der einen Seite, wir haben das schon angesprochen, gibt es sowas wie eine Inflation von Menschenrechten. Kurz formuliert, ja. Sie haben gesagt, das ist notwendig so. Im Einzelfall muss man gucken, aber von der Anlage her ist das notwendig so. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mehr Staaten, oder zumindest hat man den Eindruck, es gäbe sie, die Menschenrechte mit Füßen treten.
Ja.
Haben Menschenrechte Zukunft?
Ich wünschte, ich könnte diese Frage mit einem vollmundigen Ja beantworten.
Aber
ich muss die Frage beantworten mit: Es hängt an uns. Und ich würde in diesem Kontext Skepsis mit Zuversicht verbinden. Jetzt erstmal die Skepsis. Also wir müssen uns schon klar machen, die Gefährdungen der Menschenrechte sind krasser geworden und weitreichender geworden als noch vor 10, 20 Jahren. Menschenrechtsverletzungen gab es da auch. Aber mittlerweile erleben wir einen Anschlag auf das gesamte System der Menschenrechte, auf die gesamte Infrastruktur des Menschenrechtsschutzes. Vor allem durch autoritäre Staaten, durch totalitäre Staaten, Russland, China, wo also wirklich auf breiter Front abgeräumt wird. Und übrigens auch Versuche stattfinden, Menschenrechte umzudeuten. Also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja sozusagen auch die Entwicklungsoffenheit der Menschenrechte, die sein muss, birgt auch das Risiko, dass Staaten, die, wenn man so will, völlig andere Interessen haben, schlichtweg Etikettenschwindel betreiben. Also Orwell lässt grüßen, da werden also die merkwürdigsten Umdeutungen durchgeführt, also wo die staatliche Souveränität über alles gestellt wird und so weiter. Oder der abstrakte Vorrang von Entwicklung nach Definition des Parteimonopols in China ist dann das Hauptmenschenrecht, alles andere kommt später und möglicherweise nie. Das muss uns klar sein. Also deshalb, es steht verdammt viel zur Debatte. Und die Attacken kommen nicht nur von außen, Russland, China. Wir erleben ja auch in der EU Tendenzen der Autokratisierung, autoritärer Verhärtungen. Also das, große Gefahren. So, das ist das eine. Das müssen wir wirklich an uns ranlassen. Das andere ist die Stärke der Menschenrechte. Und ich würde sagen, die Menschenrechte haben ein unglaubliches Potenzial. Und das hat vor allem damit zu tun, wir haben darüber gesprochen, die Würde des Menschen. Das ist der Kern. Und Respekt der Menschenwürde ist im Grunde auch etwas ganz Einfaches. Also die Stärke der Menschenrechte beruht auch in ihrer Einfachheit. Also im Kern kann man das Ethos der Menschenrechte sagen, gleiche Würde, gleiche Rechte für alle. Das lässt sich auch interkulturell wunderbar verstehen, lässt sich transportieren. Und Menschen gehen auf die Straße. Wir haben erlebt es in Belarus, wir haben es erlebt in Hongkong. Die Proteste sind niedergeknüppelt worden mit Gewalt. Aber die Gewalthaber schaffen es eben nur mit Gewalt, den Aufschrei niederzuringen. Ich glaube, im Untergrund bleibt das weiter virulent. Und ich habe in meiner Zeit bei der UNO erlebt, dass in allen möglichen Ländern, quer durch die Kontinente, Menschen enormen Mut aufbringen, um unter schwierigen Bedingungen für Menschenrechte einzustehen. Deshalb bleibe ich im Kern dann doch irgendwo zuversichtlich, dass dieser so hochgradig plausible und eigentlich einfache Anspruch im Grunde nicht totzukriegen sein wird. Aber die Infrastruktur des Menschenrechtsschutzes ist unter Druck. Und jetzt stehen wir alle vor der Aufgabe, da wirklich Flagge zu bekennen. Und niemand kann sich mehr herausreden, irgendwie nur zur stillen Mehrheit zu gehören. Ich glaube, die schweigende, stille, stille Mehrheit darf nicht mehr still bleiben. Also wir müssen wirklich aufstehen.
Letzte Frage. Wir haben ausführlich über Würde und Rechte von Menschen gesprochen. Wir haben über Probleme bei der Menschenrechtspolitik gesprochen. Worüber wir wenig gesprochen haben, ist der Mensch. Und vielleicht hängen ja auch die Bedeutung von Menschenrechte mit dem Menschenbild, das wir haben, zusammen oder den Menschenbildern, die wir haben. Wenn Sie den Menschen definieren sollten, was fiele Ihnen ein? Wer ist der Mensch?
Naja, das fand ich jetzt schon ganz gut. Sie haben den Singular verwendet und den Plural, das Menschenbild. Und dann haben Sie aber auch von Menschenbildern gesprochen. Ja, und ich würde lieber auf den Plural setzen. Wir haben viele, viele, viele Bilder. Interkulturell, interreligiös, aber auch intrareligiös, also auch innerhalb des Christentums gibt es ja nicht nur ein christliches Menschenbild, es gibt viele Bilder. Und im Letzten wird keines dieser Bilder den Menschen ganz erfassen können. Und hier würde ich doch gerne ein zentrales Motiv auch der jüdisch-christlichen Tradition aufgreifen, die Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen, die ja eigentlich bedeutet, der Mensch ist Ebenbild des Gottes, von dem wir uns kein Bild machen dürfen. Das würde ich zusammendenken. Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen, der aber ein Ebenbild des Gottes ist, von dem wir uns kein Bild machen dürfen. Und deshalb sozusagen sollen alle Bilder, die wir uns voneinander machen oder vom Menschen an sich machen, sollen vorläufig sein, im Bewusstsein, dass die Würde des Menschen nicht auf den Begriff zu bringen ist, nicht auslotbar ist. Also alle Bilder, wir sind ja unvermeidlich immer mit Bildern unterwegs, müssen wir am Ende auch in ihrer Vorläufigkeit immer wieder zurücknehmen. Also im Endeffekt, ja, der Mensch ist unergründlich, die Würde des Menschen ist unermesslich, der Mensch ist in seinem Potenzial unauslotbar. Ich glaube, daran hängt ganz viel.
Herr Professor Bielefeld, danke, dass Grandios bei Ihnen sein durfte.
Vielen Dank Ihnen noch einmal.
Liebe Grandios-Freunde, das war Grandios zu Gast bei Professor Heiner Bielefeld, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit und Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Alles über Grandios und die gleichnamige Stiftung finden Sie im Internet unter www.grandios.online. Bleiben Sie uns gewogen und machen Sie es gut. Wir versuchen das auch.
Grandios, Ihr Podcast mit Tiefgang, wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Bis zum nächsten Mal.